NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Katja Danowski liest die 12. Folge aus Helga Bürsters Roman »Als wir an Wunder glaubten«. Josef geht es immer schlechter. Guste hat sich Zutritt zu seinem Schlafzimmer verschafft. Alle Fenster im Haus sind abgeklebt, alle Ritzen mit Wachs verstopft, die Luft verpestet. Und Guste ist klar, Josef stirbt oder ist schon tot. Als Anni Guste in ihrem Haus sieht, bekommt sie einen Anfall. Sie ist überzeugt, dass der Spökenfritz ihr nur Gutes und Edith, Betty und Guste ihr nur Schlechtes wollen. Überhaupt seien sie schuld an Josefs Zustand und die Schießerei auf Edith, Theo und Betty sei nur der Anfang gewesen. Doch hat Guste noch ein Ass im Ärmel. Jeder weiß, dass der Spökenfritz Aufseher der Gefangenen in der Baracke im Moor war. Und sie weiß mehr. Der hat Gefangene bis aufs Blut gequält. Der ist keiner von den Guten.
Anni hatte unterwegs beim Doktor angeklopft, wegen Josef. Es ging nicht mehr anders. Nun stand sie vor dem Eingang zum Gasthof und kam nicht rein. Sie ließ die Klinke los, als der Wirt aus dem Wagen stieg. Er ging hinten rein. Es dauerte nicht lange, dann sah sie ihn durch die gelb getönten Scheiben über den Flur auf sich zukommen. Er öffnete von innen. »Was ist denn so dringend?« Sie fand nicht gleich die richtigen Worte, sie war zu aufgewühlt. Cordugas hatte sich schon umgewandt und war auf dem Weg in die Gaststube. »Sag nicht, du willst endlich die Deckel bezahlen.« Sie stand immer noch in der Tür. Sie hätt ihm so wied. Was? Josef, he ist tot. Cordugas brauchte einen Moment, um das Gesagte voreinander zu kriegen. Tot? Er fuhr sich durch die Haare, eine verlegene Geste, denn er hatte wohl damit gerechnet, dass sie ihn um einen weiteren Kredit anbettelte oder dass sie ihn beschimpfte, weil er Willi kein Bier mehr ausschenkte. Mein Beileid, woran ist er denn gestorben? Anni schnappte nach Luft. Das muss ich dir doch nicht sagen, woran der gestorben ist. Dann lass es sein. Besser war es, wenn sie schwieg. Zwar hatte sie keine Gelübde abgelegt, aber Fritz hatte sie ins Gebet genommen. Was wir hier tun, das geht niemandem was an. Das ist Geheimwissenschaft, verstehst du das, Anni? Wenn du das überall rum erzählst, was wir hier machen und gegen wen, dann wirkt der Zauber nicht. Da brauchte er sich keine Gedanken machen. Sie war die Letzte, die so etwas breit trat. Sie hielt sich sowieso von allen Leuten fern, denn sie verging vor Hass und Trauer. In ihrem Kopf klingelten und klapperten die Gedanken durcheinander, wie das ganze Zeugs, das Fritz in die Bäume gehängt hatte. Sie wusste schon nicht mehr, wo oben und unten war. Cordugas wies zur Gaststube hin. Da stand das schwarze Bakelit-Telefon zwischen dem Spendenschiff für die Seenotrettung und dem Sparschwein für die Gebühren. Das ganze Dorf telefonierte hier. Na, nun geh schon, geht aufs Haus. Also ging sie zum Telefon, nahm den Hörer von der Gabel. Der lag wie ein Stein in ihrer Hand. Sie hielt sich daran fest und wählte die Nummer des Bestatters. Die Wählscheibe ratterte über die Zahlen. Sie beobachtete Cordugas. Da hatte sie auch im Blick. Sie belauerten sich gegenseitig, bis das Freizeichen kam. Er ging hinter seine Theke, nahm zwei Schnapsgläser aus dem Regal und goss von dem guten Korn ein, den er für die besonderen Gelegenheiten aufbewahrte. Da musste sie sich wundern, dass er das für sie machte. Schließlich hielten sie alle für bekloppt, besonders er. Aber er schenkte gut ein. Die klare Flüssigkeit schwappte über den Rand. Sie musste aufpassen. Bestimmt wollte er sie nur aushorchen. Es tutete immer noch. Weil keiner das Gespräch annahm, legte sie den Hörer wieder auf die Gabel. »Der bringt wohl gerade einen unter die Erde«, meinte der Wirt, schob ihr ein volles Glas hin und erhob sein eigenes. »Auf Josef!« Sie zögerte, denn sie traute keinem mehr und ließ das Glas stehen. Er stieß mit seinem daran. »Prost, Josef! Dass es dir da oben besser geht!« Er schluckte den Schnaps wie Wasser und stellte die Flasche wieder weg. »Ach, was soll's«, sagte sie schließlich und nahm das Glas. »Auf dich, Josef.« Der Schnaps brannte in ihrer Kehle. Für Tränen war sie zu erschöpft. Cordugas lächelte und sah gar nicht mal so feindselig aus. Vielleicht war er doch nicht so verkehrt, wie Fritz immer behauptete. »Endlich wirst du vernünftig.« Cordugas holte die Flasche wieder aus dem Regal und schenkte nach. Sagst du mir, wann dein Josef gestorben ist? Heute Morgen? Da hat er kalt im Bett gelegen. Oha, nicht schön. Hast du den Doktor schon da gehabt? Tja. Sie hielt ihm das Glas hin und Cordugas zeigte sich weiter spendabel. Ich habe ihm gerade Bescheid gesagt, dass er mir den Totenschein ausstellen muss. Sonst braucht er bei mir nicht ankommen. Sie kippte auch diesen Schnaps in sich hinein. Der erste war ihr schon in den Kopf gekrochen und machte die Zunge locker. Und? Der kommt, wie er Zeit hat. Er meint, Josef haut ihm nicht mehr ab. Tja, der ist nun erlöst. Wer weiß das schon? Anni war Alkohol nicht gewohnt, auf leeren Magen schon gar nicht, und sie bekam Lust, sich dies und das von der Seele zu reden, die Sache mit dem Doktor zum Beispiel, da konnte Fritz nichts dagegen haben. »Ich trau dem Doktor nicht über den Weg«, sie kicherte und wusste selbst nicht, warum. »Dir übrigens auch nicht, Cordugas.« »Ist recht.« Der Wirt nahm das Geschirrhandtuch, um Gläser zu polieren. Das hier würde dauern. In Anni hatte sich einiges angestaut.
»Was sind wir denn für den?«, fuhr sie fort. »Dumme Bauern. Von nix Ahnung. Aber machen kann er mit uns, was er will. Und dann alles besser wissen. In Klogschieter.«
»Da ist was Wahres dran.« Er füllte die Gläser nach. Anni trank. Sie hatte jemanden gefunden, der sie verstand.
»Wer wollte denn damals unseren Willi in die Anstalt stecken und Josef ins Krankenhaus?«
»Der Klugscheißer?« Sie lachten beide. Und nach dem dritten Schnaps wurde Anni vertraulich. Sie beugte sich über die Theke.
»Ich war auch mal im Krankenhaus, weißt du? Damals mit Willi. Falsch rum hat er gelegen. Und da haben die was weiß ich veranstaltet. Man ist denen ja ausgeliefert mit Haut und Haar. Ich war fast tot, aber da war kein Himmel. Nur alles schwarz und kalt. Und den Willi, den wollten sie auch sterben lassen, weil er ganz blau gewesen ist. Die meinten, da wird nichts von. Der bleibt blöde.« Sie seufzte tief. »Damals war unser Doktor noch im Krankenhaus, der Till. Weißt du, was der gemacht hat?« Sie hielt ihm das leere Glas hin. »Feierabend hat der gemacht. Und uns hat er den Schwestern überlassen.«
Er goss nach und sie fragte sich, warum sie das ausgerechnet ihm erzählte. Sie konnte sich selbst kaum folgen. Cordugas hielt den Kopf schief, sagte Ja und Nein und gab noch einen letzten aus für den Heimweg, wie er meinte. Er wollte sie wohl loswerden, aber sie war noch nicht fertig. Sie musste nun auch noch von Edith, der Treulosen, erzählen und von Guste, der alten Hexe, wo sie schon dabei war. Fritz war nicht da. Der konnte ihr nicht in die Parade fahren und es hörte ihr sonst keiner zu. Sie waren unter sich. Irgendwann schob der Wirt ihr das Telefon wieder hin. »Solltest du es jetzt nochmal versuchen?« Den Bestatter hatte sie fast vergessen. Und dass sie eigentlich nur zum Telefonieren hergekommen war. Es wurde auch höchste Zeit, nach Hause zu gehen, sonst verpasste sie am Ende den Klogschieter. Dann konnte sie nochmal zu ihm hinrennen. Sie musste sich beeilen. Sein Rat lehnte schon an der Hausmauer. Willi saß mit Köter vor dem Hühnerstall. Bis auf den Hahn und zwei magere Hennen war nichts mehr da. Eier verkaufte sie schon lange keine mehr. Willi kraulte den Hund. Anni ging ins Haus und in die Kammer. Da stand der Doktor. Er hatte sich gerade über Josef gebeugt. »Kannst du mir das erklären?« Er drehte Josef auf die Seite und zeigte ihr seinen Rücken. Der Arme hatte sich bis auf die Knochen wund gelegen. Das wusste sie doch. Und sie hatte, weiß Gott, alles unternommen, dass es nicht so weit kam. Sie hatte ihn in Franzbranntwein gebadet, hatte ihn umgebettet und eingerieben, aber es war jedes Mal ein Theater gewesen. Sie durfte ihn ja nicht mehr anfassen. Dass nichts angeschlagen hatte, war nicht ihre Schuld. Aber wie sollte sie dem Doktor erklären, was wirklich los war?
»Der wollte nicht mehr.
Der hätte ins Krankenhaus gehört.« Der Doktor bettete Josef wieder auf den Rücken und deckte ihn zu. »Dein Mann war ein Kriegsheld, schwer verwundet. Und du lässt ihn verrecken.« Anni musste sich setzen. Sie war in Trauer und nun hatte sie auch noch Schuld. Wenn das so war, dann sollte er ruhig auch die Wahrheit wissen.
»Hier ist nämlich das Böse am Werk. Ob Sie das nun glauben wollen oder nicht, die Töwasche hat meinen Josef so weit gebracht. Da hätte auch kein Krankenhaus mehr geholfen.«
Dr. Till musterte sie. »Du hast getrunken und redest dummes Zeug.«
»Na und? Ich habe den Bestatter angerufen und mit Cordugas auf Josef angestoßen. So macht man das bei uns. Sie war in trotziger Verfassung. Und nun soll ich dir einfach so den Totenschein ausstellen. Sie nickte. Ja? Soll ich da jetzt als Todesursache Hexerei eintragen? Wenn das doch die Wahrheit ist. Die Wahrheit. Der ist an einer Sepsis gestorben, Blutvergiftung. Meinetwegen. Der Doktor warf seine Instrumente in die Tasche. Die stand offen am Fußende des Bettes. Du hast Fritz hier gehabt. Der hat euch lauter Grappen in den Kopf gesetzt. Und nun, wo es zu spät ist, bin ich wieder gut. Sie antwortete nicht darauf. Es ging den Doktor nichts an. Ich kann den Schein so nicht ausstellen.
Wieso?
Ich muss das melden, Annie. Irgendwo muss man anfangen, gegen diesen ganzen Irrglauben vorzugehen. Denn dein Mann könnte noch leben, wenn du vernünftig gewesen wärst. Aber das kriegt man in eure sturen Bauernschädel nicht rein. Er war in Wut geraten und wollte zur Tür. Da stand sie auf und versperrte ihm den Weg.
Wenn du das tust, Doktor, dann melde ich auch was.
Er lachte sie aus. Ich hab mir nichts vorzuwerfen.
Und Willi? Und die anderen Wichter? Von denen könnten auch noch mehr leben. Aber wir sollten vernünftig sein und die aufgeben. Das habt ihr uns einreden wollen. Du und all die Schlauen. Und dann sind so viele tot geblieben. So viel zu deiner Vernunft. Oder glaubst du, mein sturer Bauernschädel hat das nicht begriffen?
Als er aus der Kammer war, hielt sie den Totenschein in der Hand. Draußen fing Köter an zu bellen. Der Doktor fluchte. Hoffentlich jagte der Hund ihn vom Hof. Sie setzte sich auf die Bettkante. Keiner konnte ihr vorwerfen, sie hätte nicht alles unternommen, um Josef zu retten. Was hatte sie nicht alles getan und auf die Beine gestellt, damit das Böse verschwand und alles wieder gut wurde, wie in den ersten Wochen nach seiner Rückkehr? Zuletzt hatte sie sogar den Hof auf Fritz überschrieben, weil sonst nichts mehr da war. Er hatte auf sie eingeredet, das konnte der gut. Was denn mit dem allerletzten Mittel sei, hatte sie gefragt, nämlich die Hexe totzuschlagen. Da hatte er sie ganz komisch angeguckt, ob sie denn bereit sei, dafür ins Gefängnis zu gehen. Soweit hatte sie noch nicht überlegt, aber Fritz wusste Rat. Wenn der Hof erst mal ihm gehörte, würde auch das Böse auf ihn übergehen. So war das immer. Also konnten sie die Hexe getrost leben lassen. Der Hof war dann auf ihn übergegangen, aber nicht das Böse. Da hatte sie das erste Mal Zweifel bekommen, ob das alles seine Richtigkeit hatte. Und nun, wo Josef tot war, sah sie endlich klar. Sie strich über Josefs kalte Stirn. Er sah anders aus. Das Kind, das er gewesen war, kam wieder durch. Das Gesicht so klein und überhaupt. Er war immer weniger geworden. Nun bereute sie, in dieser letzten Nacht nicht bei ihm gewesen zu sein. Sie schlief schon lange auf der Küchenbank. An diesem Morgen war es dann zu spät gewesen für letzte Zärtlichkeiten. Nicht, dass da jemals viel gewesen war. Dazu hatte weder die Zeit noch ihr Leben gepasst. Also blieben ihr die letzten Dinge. Das letzte saubere Laken aufzulegen, ihm die Augen zu schließen und das Kinn hochzubinden, ihn zu waschen, frisch zu kleiden und die Hände zu falten. Das konnte sie noch tun. Das machte sie nicht zum ersten Mal. Sie hätte auch gerne eine Kerze aufgestellt, aber Fritz hatte alles Wachs eingeschmolzen. Das klebte nun in den Ritzen als Schutz gegen die Hexen, die das auch nicht abgehalten hatte, auf den Hof oder gar ins Haus zu kommen. Nun war keine Kerze mehr übrig, nicht einmal ein Stummel und auch kein Geld, eine frische zu kaufen. Sie hatte auch keine Ahnung, wie sie die Beerdigung bezahlen sollte. Der Bestatter wollte am nächsten Morgen kommen, um alles zu besprechen. Eigentlich konnte er sich das sparen, denn es lief so oder so auf ein Armenbegräbnis hinaus. Sie legte sich neben Josef ins Bett. Nichts gab es mehr zu tun. Sie schlief sofort ein. Als sie aufwachte, wusste sie nicht, was los war. Neben ihr lag Josef, ein Tuch um den Kopf gebunden. Draußen hörte sie Geräusche, ein Gepolter war da, etwas schepperte, Köter bellte wie verrückt. Vielleicht hatte der dumme Junge wieder etwas angestellt. Sie hatte sich den ganzen Tag keine Gedanken um ihn gemacht. Er würde schon zurechtkommen mit Josefs Tod, denn solche wie er besaßen zu wenig Verstand, den Tod zu begreifen. So hatte sie gedacht. Sie kam sich schäbig vor.
Ich bin um nichts besser als der Doktor, schoss es ihr durch den Kopf, und die Erkenntnis nahm ihr fast die Luft. Sie lief nach draußen, um nachzusehen, was mit Willi war. Sie hatte noch nie das Bedürfnis gehabt, ihn zu umarmen, nun aber schon. Köter kläffte gegen die Tür vom Schweinestall. Er hatte sich schon ganz heiser gebellt. Während sie ihren Rausch ausgeschlafen hatte, musste jemand da reingeschlichen sein, wahrscheinlich Fritz. Wer ging hier sonst ein und aus? Drinnen klang es nach Streit. Sie glaubte, Willis Stimme zu hören und lief über den Hof, riss den Riegel hoch und trat ein. Köter folgte ihr. Es dauerte nicht lange, dann hatten sich die Augen an das Dämmerlicht gewöhnt. In einem der Koben lag Willi auf dem Rücken und hielt sich die Arme vor das Gesicht. Fritz stand über ihm, er riss ihn auf die Beine und verpasste ihm eine Ohrfeige. Die Lippe blutete.
»Nach allem, was ich für euch getan habe«, brüllte Fritz ihn an.
Willi wimmerte. Fritz holte nochmal aus. Anni fiel ihm in den Arm.
»Was schaldert? Was magst du da?«
Er riss sich von ihr los und taumelte gegen die Wand. Er atmete schwer. Mit Anni hatte er nicht gerechnet. Willi kroch in die hinterste Ecke, Köter legte sich schützend vor ihn hin und knurrte jeden an, der sich näherte, selbst Anni. Aber die knüpfte sich den Spöken Fritz vor.
»Was hat er denn gemacht, dass du ihn prügeln musst?«
Fritz hielt sich die Arme vor das Gesicht. Er hatte ihren Haken schon kennengelernt.
»Das verstehst du falsch, Anni. Und wie soll ich das verstehen?«
Sie ging zu Willi und half ihm auf, nahm den Zipfel ihrer Kittelschürze und wischte ihm damit das Blut aus dem Gesicht.
»Ich bin doch bloß gekommen, um dir mein Beileid auszusprechen«, jammerte Fritz, der immer noch dumm in der Gegend herumstand.
»Komische Art, das zu tun.«
»Ich wollte nur helfen. Ich will immer nur helfen. Das weißt du doch.«
»Tu ich das?«
»Anni«,
er rang die Hände. »Solche Dinge sind nicht so einfach zu durchschauen. Das da«, er zeigte auf Willis blutende Lippe, »das sieht schlimm aus, aber es ist zu eurem Besten. Ich mein's wirklich nur gut mit euch.« Willi schüttelte heftig den Kopf. Fritz log. Anni fragte sich, wie lange Willi ihr das schon hatte sagen wollen. Und sie hatte nicht zugehört.
»Dann ist das hier also wieder so ein Stückjes, Willi zu schlagen, damit die Töversche die Schmerzen fühlt und von uns ablässt, wo es mit dem Schwein schon nicht geklappt hat?« »Genau so, jetzt hast du's.«
Anni nahm Willi bei der Hand. Sie führte ihn aus dem Stall über den Hof in die Waschküche. Sie pumpte Wasser in eine Schüssel und wusch ihm das Gesicht sauber. Willi zappelte und brummte, aber er ließ es sich gefallen.
»Ach, Junge, ich war zu dumm. Du nicht?«
Er zeigte zur Tür. Anni folgte seinem Blick. Fritz war ihnen hinterhergekommen. Anni stellte sich vor ihn und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich weiß, wie es war. Der Junge wollte dich vom Hof scheuchen, habe ich recht? Deshalb hast du ihn geschlagen.«
Willi gab einen zustimmenden Laut von sich.
»Glaub das nicht. Der begreift das doch nicht.« »Hau ab«, sagte Anni und machte einen Schritt auf Fritz zu. »Undank ist der Weltenlohn nach allem, was ich für euch getan habe.« »Was willst du denn noch? Kannst es nicht abwarten, bis Josef unter der Erde ist? Dir gehört hier doch schon alles.«
Ein Tag war vergangen, seit Josef tot war und Anni im Pennig Schnaps getrunken hatte. Die Luft stand auch heute dick wie Wackelpudding. Die Hitze wollte und wollte nicht nachlassen. Cordugas riss alle Fenster auf, was nicht viel nützte, weil kein Wind wehte.
»Wie immer?«
fragte er. Theo nickte. Er saß in seiner Ecke, war fast hinter den Vorhängen verschwunden, damit er in Ruhe seine Artikel schreiben konnte und von dieser Warte aus alles beobachten konnte. So bekam er mit, was im Dorf geredet wurde: Berufskrankheit. Noch war er der einzige Gast, abgesehen von Edo und Jens, den beiden Kummertrinkern, die schon zum Mobiliar gehörten. Sobald der Pennig aufmachte, saßen die an der Theke. Cordugas zapfte Bier auf Vorrat, denn der Männergesangsverein würde gleich üben. Es war Mittwoch. Die ersten kamen zur Probe und gingen gleich nach nebenan in den Clubraum. Cordugas bediente zuallererst Theo. Mit der Presse musste man sich gut stellen. Er blieb stehen, um ein paar Worte zu wechseln, denn er war lange genug Wirt, um seinen Gästen ansehen zu können, wenn es ihnen schlecht ging.
»Ärger zu Hause?«
kann man sagen.
»Hast du schon gehört? Josef ist tot.
Armer Kerl, hat nicht viel vom Leben gehabt.«
»Und was war das gestern mit deiner Edith und dem Fluch?
Das ganze Dorf redet davon. Theo seufzte. Jetzt spielen alle verrückt. Ich bin gespannt, ob da noch was nachkommt. Nichts Gutes, davon kannst du ausgehen. Wieder ging die Tür. Wienert schritt durch die Gaststube und grüßte knapp. Er war hier nicht nur der Schulmeister, er leitete auch den Männerchor, seit Cordugas ein Klavier angeschafft hatte. Der Wirt eilte wieder zu seinem Zapfhahn. Die Sänger mussten ihre Stimmbänder ölen, sonst gab es hinterher Beschwerden. Weitere Gäste kamen. Schon bald brummte es im Pennig. Theo kroch noch tiefer in den Schatten. An manchen Tagen war es gescheiter, sich unsichtbar zu machen. Heute war so einer, denn er steckte selbst tief in der Geschichte drinnen, die das Dorf beschäftigte. Fritz machte alle vogelig. Jedem erzählte er, was auf der Baustelle passiert war. Dahinter geriet sogar Josefs Tod zur Nebensache. Er hätte die Geschichte nicht einmal zu seinen Gunsten ausschmücken müssen, was er sich allerdings nicht verkneifen konnte. Die meisten glaubten ihm alles. Warum sollte er auch lügen? Es gab Zeugen, dass Edith mit böser Absicht zu ihm gekommen war. Was hatte sie denn sonst bei ihm gewollt? Ihre Version ging anders. Sie war nach Hause gekommen, Theo hatte schon in der Küche gesessen und auf sie gewartet. Sie hatte den Eimer mit den Blaubeeren in die Waschküche gebracht, war dann zu ihm hin, noch immer aufgewühlt, um ihm die blauen Flecken an ihrem Arm zu zeigen. Die stammten von Fritz. Sie hatte ihm alles gesagt, auch, dass sie sich nur gewehrt hatte. Aber gleich mit dem Schlimmsten? Ein ganzer Trupp Zimmerleute hatte mitgekriegt, wie sie Fritz und seinen Hof verfluchte. Und das so kurz nach Josefs Tod, für den sie angeblich auch etwas konnte. Es passte mal wieder alles zusammen. Theo begriff nicht, warum sie noch Öl ins Feuer gegossen hatte. Du weißt doch, was alle reden. Jetzt hast du ihnen auch noch den Beweis geliefert. Sie hatte zu erklären versucht, warum sie so außer sich geraten war, und sie wollte partout heute mit ihm in den Pennig gehen, um die Sache gerade zu biegen. Vor dem ganzen Dorf. Edith Abels gegen alle. Er fand, das sei keine gute Idee, und dann hatten sie sich heftig gestritten. Jetzt saß er im Pennig. Der Riss, der das Dorf entzweite, ging nun auch durch sie hindurch. In der Gaststube ging es inzwischen hoch her. Der Schützenverein saß mal wieder am Stammtisch und schmetterte alle Nase lang ein schneidiges Gut Schuss. Auch sonst wurde es laut. Theo machte sich klein. Cordugas musste mit einem vollen Haus gerechnet haben. Er hatte ein frisches Fass angestochen und einige Flaschen Korn in die Kühlung gestellt. Kaum ein Stuhl blieb frei. Als Fritz endlich auftauchte, war ein großes Hallo, denn sie hatten auf ihn gewartet. Er brachte einen von den Zimmerleuten mit, Arnold. Der war Geselle und kam aus dem Nachbardorf. Er schlich hinter Fritz her und guckte verlegen. Freiwillig war der nicht mitgekommen. Am Fenster rückten sie zusammen. Die Tische saßen voll. Nur auf der Bank am Fenster gab es zwei Plätze. Arnold setzte sich. Fritz blieb stehen. Er wartete auf seinen großen Auftritt. Als es ruhiger wurde, legte er los.
»Euch ist klar, dass wir nicht weiter zugucken können?« rief er.
Darauf folgte zustimmendes Gemurmel. Nur Cordugas hatte seine Zweifel.
»Was war denn überhaupt los bei dir da draußen?« wollte er wissen. »Die Abelsche!« Sie hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Schrecklich war das.
Ach, und wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wie?
Fritz mochte es nicht, wenn einer nachbohrte. Er verlor schnell den Faden.
Naja, ich hab sie mitgenommen. Im Auto, mit ihrem Blaubeeren.
Und da hattest du keine Angst? Einige lachten. Fritz winkte ab.
Brauchst dich gar nicht lustig machen, Cordugas. Du weißt ja nicht, wie das ist.
Er stieß Arnold an die Seite. »Sag du, wie es war. Du bist mein Zeuge.« Aber der brachte kein Wort heraus, weil er ungern redete. Da hatte Fritz den Falschen mitgebracht und kam nicht umhin, sich doch wieder an den Wirt zu wenden.
»Bring dem jungen Mann hier ein Bier, damit dem seine Zunge nicht weiter am Gaumen klebt. Und schreib's auf meinen Deckel.«
»Ist recht.« Fritz stand immer noch und hatte Theo nicht bemerkt. Der war tiefer in den Schatten gekrochen und machte sich Notizen. Es konnte nicht schaden, festzuhalten, was hier verhandelt wurde.
»Wir müssen der Töverschen endlich das Handwerk legen, sonst hat sie bald das ganze Dorf in der Gewalt.«
Alle hörten ihm nun zu, nur der Chor sang weiter. Cordugas schloss die Tür zum Clubraum.
»Hexen gibt's doch gar nicht«, meinte Edo.
Seine Zunge lag ihm schon ein bisschen quer. Er orderte einen weiteren Schnaps. Fritz fuhr fort.
Wer dem Bösen einmal ins Gesicht geguckt hat, der weiß, wie schlimm das ist. Wie ein Abgrund in die Hölle. Und man kann den Schwefel schon riechen. Stimmt doch, oder?
Er stieß Arnold wieder an. Der schien das Muster der Tischplatte zu studieren.
Ob das stimmt, wollen hier alle wissen.
Ja, kann schon sein. Cordugas stellte ihnen volle Gläser hin. Er schwitzte und stützte sich einen Moment an der Tischkante ab.
Jetzt setz dich hin, Fritz. Und tün hier nicht weiter rum. Du wiegelst mir nur die Gäste auf.
Fritz nahm sein Bier und trank es halb aus. Den Wirt ließ er nicht aus den Augen.
Hat sie dich auch schon in ihrer Gewalt?
Er wischte sich den Schaum vom Mund.
Hast dich in ihr schönes Gesicht verguckt?
Nun lachten mehr. Der Wirt verschwand wieder hinter der Theke und Fritz genoss die Aufmerksamkeit. Er kannte sie alle. Bauern, Handwerker, Händler. Ganz normale Leute waren das. Jedem hatte er schon mal einen bösen Furunkel, einen schlimmen Zahn oder eine Gürtelrose besprochen. Auch solche, bei denen der Doktor nicht weitergekommen war. Er aber schon. Fritz mochte ein Schubiak sein, aber er konnte viel. Er beherrschte auch das Böse.
Der Teufel konnte in jedem lauern.
Auch in einem selbst. Das wussten sie spätestens seit dem Krieg. Ihnen sollte mal einer sagen, das Böse gäbe es nicht.
Fritz klopfte Arnold auf die Schulter. Der hier war dabei. Edith Abels hat versucht, mich unterzukriegen, aber sie hat es nicht geschafft. Und nun sitzt sie zu Hause und brütet was aus. Jeder kann der Nächste sein. Wollen wir das zulassen?
Und was ist mit ihrer feinen Tochter? Die rennt in Hosen rum.
Das kam von einem der Schützen. Fritz winkte ab. In der Ferne grollte Donner.
Gibt Gewitter. Ich muss nach Hause, sagte Arnold und stand auf.
Fritz drückte ihn auf die Bank zurück.
Setz dich auf deine vier Buchstaben. Jetzt wird's ernst und wir brauchen jeden Mann.
Aber Arnold hatte die Nase voll.
Es langt jetzt. Das sind eure Hexen. Wir haben unsere eigenen. Schönen Abend noch.
Er tippte sich an die Stirn und ging.
Eine Runde Korn aufs Haus, rief Cordugas.
Er hoffte, sie auf andere Gedanken zu bringen, wenn er eine Runde spendierte. Darum hob er sein Glas.
Darauf, dass es endlich Regen gibt. Prost!
Der schwarze Weg war so gut wie leer gefegt, als Betty zu Guste ging. Sie hatte das Weite gesucht, als Theo und die Mutter sich wieder stritten. Die schwüle Hitze machte sie alle ganz rappelig. Bei Guste war es jedoch angenehm kühl und still. Sie goss Betty Wasser ein und fragte nicht weiter nach. Betty trank, sie hatte Durst. Draußen rissen die ersten Blitze den Horizont in Stücke.
Also, wo waren wir stehen geblieben? Fragte Betty, um auf andere Gedanken zu kommen.
Da war ihr die Geschichte gerade recht.
Bei dem Moorbauern und der fremden Frau. Er hat sie für den Tod gehalten und dann für ein Gespenst. Und dann wollte er sie trotzdem heiraten, trotz allem.
Guste sah von ihrem Strickstrumpf auf.
Gab's Streit bei euch zu Hause?
Woher sie das nun wieder wusste? Betty erzählte, dass ihre Mutter in Notwehr Fritz verflucht hatte. Guste hatte von allem nichts mitbekommen. Sie ging nicht mehr viel aus dem Haus.
Deine Mutter ist entweder mutig oder leichtsinnig.
Sie kam hoch, stützte sich am Tisch ab. Betty half ihr.
Wo willst du hin? Was holen?
Sie humpelte zum Schrank. Ein massives Möbelstück aus schwarzer Mooreiche, ein Erbstück für die Ewigkeit gebaut. Darin verwahrte Guste alles, was sie besaß. Ihre Kleider, ihre Schuhe, ihre Aussteuer. Sie wühlte ein Gewehr aus der hintersten Ecke hervor. Das war fast so lang wie sie selbst. Dazu eine lederne Patronentasche, sehr alt und rissig, aber gut gefüllt. Betty machte große Augen.
Was willst du denn damit?
Katja Danowski mit der 12. Folge aus dem Roman »Als wir an Wunder glaubten« von Helga Bürster. Das Buch ist im Inselverlag erschienen, das Hörbuch im Jumbo Verlag. Auch die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsopp. Bundesverteidigungsminister Pistorius will heute Reformpläne für die Bundeswehr vorstellen. Ziel ist es, die Armee fit zu machen für den Bündnis- und Verteidigungsfall. Aus Berlin, Christina Nagel.
Von Verwaltungsstrukturen bis zu Führungskommandos, alles ist auf den Prüfstand gekommen. In einem Entwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, ist unter anderem die Rede von der Einrichtung eines einheitlichen operativen Führungskommandos. Eine zentrale Schaltstelle also, statt zweier Führungskommandos für In- und Auslandseinsätze. Außerdem soll der Bereich Cyber-Informationsraum innerhalb der Bundeswehr aufgewertet werden. Er könnte zu einer Teilstreitkraft werden und würde damit auf einer Ebene stehen mit dem Heer, der Marine und der Luftwaffe.
In Brüssel feiert die NATO heute ihr 75-jähriges Bestehen. Generalsekretär Stoltenberg will in einer Rede auf die bisherigen Erfolge der Allianz, aber auch auf die künftigen Herausforderungen eingehen. Seit Beginn des